Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Herzlich willkommen und guten Abend. Mein Name ist Tilko Gries. Die Europäische Union will mit Donald Trump über Zölle weiter verhandeln, legt aber schon mal eine Liste vor, welche Waren sie besteuern würde und könnte. Dazu gleich mehr. Wir berichten außerdem über Konzepte für einen handlungsfähigeren deutschen Staat. Und 4 Jahre nach der Flut im Ahrtal schildern wir den Stand des Wiederaufbaus. Und Donald Trump, gerade eben schon einmal erwähnt, hat gerade eben im Weißen Haus eine Pressekonferenz beendet. Die Vereinigten Staaten nehmen Waffenlieferungen in die Ukraine wieder auf. Und die Europäer sollen es bezahlen. Ausführliche Informationen am Ende dieser Sendung von unserer Korrespondentin in Washington, D.C. Um 18.40 Uhr nach Ende dieser Sendung hören Sie bei uns den Hintergrund mit einer Analyse der Folgen hoher Schulden für afrikanische Länder. 30% also auf Waren aus der Europäischen Union, das wäre ein deutlicher Aufschlag für Ausfuhren in die Vereinigten Staaten, angekündigt von Donald Trump. Und es ist natürlich eine Gefahr für Exporteure und Exporte aus Europa. Trump nannte mit dem 1. August als Datum ein Datum, das vielleicht noch Raum für Verhandlungen lässt. Schon jetzt gelten ja ohnehin schon höhere Sätze für Stahl- und Aluminiumprodukte, auch für Autos. Ausgenommen sind dagegen Pharmaprodukte oder Medikamente. Andere meinen, statt weiter zu verhandeln, solle Brüssel jetzt die Zeit nutzen, um gewissermaßen zurückzuzollen. Über die Diskussion berichtet aus Brüssel Annabel Brockhus.
EU-Handelskommissar Maros Šefčovič hält mit seiner Enttäuschung nicht hinterm Berg. Vor wenigen Tagen dachte er noch, eine Einigung mit den USA stehe kurz bevor.
The feeling on our side was that we are very close to an agreement. I mean, we have been negotiating this agreement in principles for weeks and I think that we've been almost there.
Doch dann kam der Brief von US-Präsident Donald Trump und die Ankündigung, die Zölle zum 1. August auf 30% erhöhen zu wollen. Dadurch werde der transatlantische Handel nahezu unmöglich, betont Šefčovič.
Let's be honest, an idea of 30% tariff rate is effectively prohibitive to the mutual trade.
Immerhin betrug das Handelsvolumen vergangenes Jahr etwa 1,7 Billionen Euro. In einer kurzfristig einberufenen Sitzung hat Handelskommissar Maros Šefčovič mit Vertretern der 27 EU-Länder die nächsten Schritte beraten. Die oberste Priorität hätten weiterhin Verhandlungen. Und dafür seien auch die USA empfänglich, glaubt Šefčovič.
Otherwise you wouldn't spend like 3 months on drafting the agreement in principles and going through.
Nicht umsonst habe man 3 Monate lang über tausende Produkte detailliert gesprochen. Gleichzeitig will der Handelskommissar mit anderen Ländern zusammenarbeiten, die ebenfalls von Trumps Zolldrohungen betroffen sind.
First and foremost, we want to compare the notes. Secondly, we also want to discuss how this is affecting.
Es gehe darum, sich auszutauschen und untereinander mehr Handel zu betreiben. Sollte es allerdings keine Einigung mit den USA geben, will die EU mit Gegenmaßnahmen reagieren.
The EU remains ready to react. And that includes robust and proportionate countermeasures if required.
Darin seien sich die anwesenden Minister sehr einig gewesen, betont der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen nach dem Treffen. Der EU-Handelskommissar will den Mitgliedsländern eine Liste mit möglichen Gegenzöllen auf Industrie- und Agrarprodukte vorlegen in Höhe von 72 Milliarden Euro. Auf erste Gegenzölle in Höhe von 21 Milliarden Euro hatte sich die EU bereits vor Monaten geeinigt, sie zugunsten der laufenden Gespräche aber immer wieder verschoben. Vor dem Treffen drängten einige Staaten deswegen auf einen Strategiewechsel.
We have to evolve in terms of method. And we have to put first.
Man müsse die Gegenmaßnahmen voranstellen, erklärte der französische Handelsminister Laurent Saint-Martin. Der österreichische Wirtschaftsminister Wolfgang Hartmannsdorfer forderte ein selbstbewussteres Auftreten.
Was bedeutet das für mich? Oberster Fokus liegt natürlich auf den Verhandlungen, aber ich glaube, wir sollten parallel auch die Gegenmaßnahmen in Kraft setzen, sowohl das 21 Milliarden Euro Paket als auch das 72 Milliarden Euro Paket, um hier auch Stärke und Selbstbewusstsein auch zu zeigen.
Auch weitere Maßnahmen gegen US-Digitalkonzerne dürften nicht ausgeschlossen werden. Der litauische Außenminister Kęstutis Budris entgegnete seinen Amtskollegen, dass die EU bereit sei, mit Gegenmaßnahmen zu reagieren, wisse jeder. Auch die Amerikaner.
And everyone knows that, and our American friends also, they know this.
Doch bis zum 1. August sollte man sich auf konstruktive Gespräche konzentrieren. Und hierbei mache das Verhandlungsteam unter Handelskommissar Maros Šefčovič bisher einen außergewöhnlichen Job, betont der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen.
He has done an exceptional good job under very difficult circumstances.
Der dänische Außenminister am Ende dieses Beitrags von Annabel Brockhus. Donald Trump hat vor wenigen Minuten im Weißen Haus gesagt, er sei offen für weitere Verhandlungen mit der Europäischen Union und es sei doch ganz in Ordnung, wenn die Europäer jetzt nach Washington reisten, um weiter zu verhandeln. Eines der Stereotypen über Deutschland lautet, es sei ein Land der Regeln. Wer im Ausland über Deutschland spricht, hört das sehr häufig und ganz häufig auch gemischt mit einer Prise Bewunderung darüber, dass sich so viele Menschen in Deutschland angeblich an die Regeln hielten. Eine gängige bundesdeutsche Analyse der Gegenwart besagt nun aber, dass Deutschland inzwischen ein Regelgeflecht so konstruiert habe, dass in vielen Lebenslagen gar keine Bewegungsfreiheit mehr übrig bleibe. Aber die Deutschen wissen auch, Regeln wieder abzuschaffen, die einmal entstanden sind, ist gar nicht so einfach. Es gibt ja auch Interessen und Menschen, die von der Existenz von Regeln leben. Eine Initiative, die sich Handlungsfähiger Staat nennt, hat nun Vorschläge gemacht, das Unmögliche zu schaffen, nämlich Regeln wieder loszuwerden. Schirmherr ist der Bundespräsident. Katharina Hamberger berichtet.
Wir befinden uns in einer strukturellen Krise in Deutschland. So deutlich umschreibt der ehemalige Präsident am Bundesverfassungsgericht Andreas Voskuhle die aktuelle Lage im Land.
Wir sind nicht wirklich verteidigungsfähig, unsere Infrastruktur marode, die sicher geglaubte Versorgung mit bezahlbarer Energie verschwunden, die Folgen des Klimawandels nicht beherzt genug angepackt, Bund und Länder verhakt, die Digitalisierung verschleppt.
Zitiert Voskuhle aus dem Bericht der Initiative Handlungsfähiger Staat, die ihr neben Managerin Julia Jäkel, dem CDU-Politiker Thomas de Maizière und dem Sozialdemokraten Per Steinbrück ins Leben gerufen hat. Um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürgerinnen in die Handlungsfähigkeit des Staates zurückzugewinnen, bedürfe es grundlegender Reformen, so Voskuhle. Eine Analyse, die auch der Bundespräsident teilt. Frank-Walter Steinmeier ist Schirmherr des Projekts. Ihm wurde heute offiziell der Abschlussbericht übergeben.
Klar ist, wenn die Menschen den Eindruck gewinnen, dass der Staat und seine Institutionen nicht mehr das leisten, was sie versprechen und was man als Bürgerinnen und Bürger zu Recht von ihm erwarten darf, dann geht es eben um mehr als individuelle Ärgernisse. Dann erodiert politisches Vertrauen in unsere demokratische Ordnung. Und klar ist, gerade das müssen wir verhindern.
Insgesamt 35 Empfehlungen führt der Abschlussbericht der Initiative auf. Nochmal 5 mehr als beim Zwischenbericht vom März dieses Jahres. Die Initiative beschäftige sich nicht mit einzelnen Themenbereichen, so Voskuhle. Vielmehr nehme man Sektoren in den Blick und stelle eine Verbindung her.
Zweitens, wir richten unser Augenmerk auch nicht auf einzelne Sachfragen. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die Gelingensbedingungen von Reformen. Wir schauen auf die Strukturen, die vorhanden sein müssen, damit Politik überhaupt glücken kann.
Und drittens seien die Initiatoren unabhängig und arbeiteten ehrenamtlich. Die Empfehlungen reichen von transparenter Gesetzgebung über die Einrichtung eines nationalen Sicherheitsrates bis hin zur Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern über Bürgerräte. Seit dem Zwischenbericht neu hinzugekommen sind die Einrichtung von Modellkommunen und Regionen, eine Modernisierung von Parteien, die weitergehenden Befugnisse für die Nachrichtendienste, eine Verbesserung der Integration, um Fachkräfte zu gewinnen und der Einfluss sozialer Medien auf Politik. Gerade dies müsse ein Top-Thema für die Politik sein, meint Christdemokrat Thomas de Maizière.
Auch wenn es sehr kompliziert in der Regelung ist, europäisch, Bund, Länder, die Abwägung zwischen Freiheit und Zensur und alle diese Fragen sind uns wohl bewusst, aber das kann nicht wegen der Kompliziertheit des Themas liegen bleiben.
Medienmanagerin Jäkel freut sich darüber, dass bereits eine Vielzahl von Empfehlungen Eingang gefunden hätten in den Koalitionsvertrag. Das Kabinett müsse aber die Modernisierung als Gemeinschaftsaufgabe begreifen. Ein Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung könne dies nicht alleine.
Ressortdenken muss jetzt nach hinten rücken.
So Jäkel. Sie fordert außerdem eine bessere Zusammenarbeit von Bund und Ländern und sieht eine Verwaltungsreform als zentrales Element. Die Kritik, die hier auch mitschwingt, nämlich dass der Staat einiges aufzuholen hat, formuliert der neue Minister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung Carsten Wildberger bei der Übergabe des Berichts an den Bundespräsidenten dann noch deutlicher. Deutschland habe kein Erkenntnisproblem, aber
es gibt nichts zu beschönigen. An zu vielen Stellen fehlte und fehlt bis heute der politische Wille und Mut, Erkenntnissen auch die notwendigen Taten folgen zu lassen.
Der Bundesminister für Digitalisierung, Carsten Wildberger, Katharina Hamberger, berichtete. Eine noch ausführlichere Analyse dieses Themas hören Sie in unserem Podcast Der Tag seit 17 Uhr in unserer Deutschlandfunk-App. Vergangenen Freitag im Bundestag. Es hätte keine Koalitionsmehrheit gegeben, keine hinreichende Einigkeit, also zwischen Union und SPD über die Wahl von zwei Richterinnen und eines Richters für das Bundesverfassungsgericht. Deshalb verschwanden die Tagesordnungspunkte von der Tagesordnung. Dieser Vorgang hat Erschütterungen ausgelöst, weil die Beschlussfähigkeit der Koalition in Frage zu stehen scheint. Die Erschütterungen haben sich bis heute fortgepflanzt. Frank Capellan.
Krisentelefonate werden auch heute geführt. Der Bundeskanzler hat ausführlich mit seinem Vize, mit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil gesprochen. Regierungssprecher Stefan Cornelius erinnert aber daran, dass die Richterwahl Angelegenheit des Bundestages sei. Im Vordergrund steht nun allerdings die Frage, ob die Sozialdemokraten an ihrer Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf festhalten werden. Bisher scheint das der Fall zu sein. CSU-Chef Markus Söder macht jedoch Druck, die SPD sollte bis zum Herbst jemand anders präsentieren. Johannes Fechner will davon nichts wissen. Der Justiziar der SPD-Bundestagsfraktion macht im Deutschlandfunk-Interview klar, dass die Skepsis vieler Unionsabgeordneter gegenüber Brosius-Gersdorf unbegründet sei. Ein persönliches Gespräch könnte da helfen.
Ich finde es sehr respektabel, dass nach der ganzen üblen Hetze, die es im Netz gab, Frau Brosius-Gersdorf nach wie vor an ihrer Kandidatur festhält und auch zu einem Gespräch mit der Union bereit ist. Da höre ich doch insbesondere aus der CSU sehr offene Stimmen.
CSU-Innenpolitiker Michael Frieser betont ebenfalls gegenüber unserem Sender, dass er ein Gespräch mit der umstrittenen SPD-Kandidatin durchaus für erstrebenswert hält. Man habe die Richterwahl nicht ausreichend vorbereitet.
Kollegin, Frage Brosius-Gersdorf ist mit Sicherheit nicht meine Welt, meine politische als Konservative, aber sie ist wahrlich keine linke Aktivistin. Und sehr viele hatten mit ihr, glaube ich, vorher noch nie irgendetwas zu tun, weder einen Artikel gelesen, noch sie gehört, noch ein Urteil von ihr nachempfunden.
Der Kanzler hatte gestern versucht, den Ball flach zu halten. Dass es seinem Fraktionschef Jens Spahn nicht gelungen ist, die eigentlich sicher geglaubte Mehrheit zu organisieren, dürfte Friedrich Merz massiv ärgern. Er steht nun als der Blamierte da, versucht aber im ARD-Sommerinterview, sich davon nichts anmerken zu lassen.
Das war am Freitag nicht schön, aber das ist nun auch keine Krise. Keine Krise der Demokratie, keine Krise der Regierung. Unsere Demokratie lebt. Wir haben im ersten Durchgang eine Wahl für drei Richter zum Bundesverfassungsgericht nicht hinbekommen. Zwei hätten wir wählen können, unstreitig. Das ist nicht schön, aber das ist nichts, was uns umwirft.
Sonja Eichwede, SPD-Fraktionsvize, will ihn so leicht nicht davon kommen lassen. Anders als von Merz dargestellt, sei eine Richterwahl eben keine Gewissensentscheidung. Wir müssen uns auf Absprachen verlassen können, betont die SPD-Abgeordnete ebenfalls im ARD-Fernsehen.
Die Fraktionsführung der Union steht dahinter, die Fachpolitiker stehen dahinter, der Richterwahlausschuss steht dahinter.
Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann fordert bereits eine Sondersitzung des Bundestages, um die Richterwahl schnell nachzuholen. Auch der Bundespräsident plädiert für eine baldige Wiederholung der Abstimmung. Kritik an Brosius-Gersdorf kommt inzwischen auch aus der katholischen Kirche. Der Bamberger Erzbischof Herwig Gössel spricht von einem innenpolitischen Skandal. Er stößt sich an der vermeintlich zu liberalen Einstellung der Richterin zum Abtreibungsrecht.
Frank Capellan über die Diskussion über die Neubesetzung von Verfassungsrichterposten. Wir gehen ins Ausland für die nächsten Minuten. Seit dem Sturz von Diktator Assad in Damaskus, seit dem Teileinmarsch der israelischen Armee in Syrien, haben wir nur noch selten etwas gehört über die sich verändernden Verhältnisse im Land. Was wir jetzt heute lesen und hören, das sind leider schlechte Nachrichten. Nachrichten über sehr viele Tote. Gewaltsame Zusammenstöße werden gemeldet zwischen Angehörigen verschiedener Volksgruppen und der Armee. Moritz Behrendt.
Am zweiten Tag in Folge hat es Tote im Südwesten Syriens gegeben bei Gefechten zwischen Beduinenstämmen und Milizen der Religionsgemeinschaft der Drusen. Nach Angaben der syrischen Beobachterstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien wurden seit gestern mindestens 60 Menschen getötet. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Zahlen nicht. Die syrische Regierung hat Soldaten in die Region rund um die Stadt Suweida geschickt, nach Angaben des Verteidigungsministeriums, um Zivilisten zu schützen. Mehrere drusische Würdenträger warfen den Regierungssoldaten jedoch vor, auf der Seite der sunnitischen Beduinenstämme zu kämpfen. Nach Angaben des syrischen Staatsfernsehens wurden 6 Soldaten getötet. Am frühen Nachmittag hat die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben mehrere Panzer der syrischen Armee beschossen. Israels Militär hatte der neuen Führung in Damaskus mehrfach deutlich gemacht, dass sie eine Präsenz syrischer Soldaten im Südwesten des Landes nicht dulden werde. Auslöser der Gefechte war Berichten von Beobachtern zufolge ein Raubüberfall auf einen drusischen Gemüsehändler. Daraufhin sollen Drusen Angehörige der Beduinenstämme entführt haben. Seit dem Sturz von Bashar al-Assad im Dezember des vergangenen Jahres ist es in Syrien zu mehreren Wellen religiös angestachelter Gewalt gekommen. Im Frühjahr wurden beim Massakern an Alawiten mehr als 1.700 Menschen getötet. Im Mai starben mindestens 100 Menschen bei Auseinandersetzungen zwischen islamistischen Gruppierungen und Drusen. Vor 3 Wochen tötete ein Selbstmordattentäter 25 Christen in einer Kirche in Damaskus. In allen Fällen gab es Kritik an der Regierung von Präsident Ahmed al-Sharaa. Sie tue nicht genug, um die Minderheiten in Syrien zu schützen. Auch wurde der Vorwurf erhoben, die regierenden Islamisten würden bewaffnete Gruppen bei Gewalttaten unterstützen.
Moritz Behrendt über Gewalt in Syrien. Sich im Gazastreifen Essen und Trinken zu beschaffen, bleibt weiter ein großes Risiko für das eigene Leben, weil an den Ausgabestellen so häufig geschossen wird, nach vielen Berichten, die uns erreichen, von der israelischen Armee auf unbewaffnete Palästinenser. Nun eine weitere Meldung aus dem Gazastreifen. Die Temperaturen sind dort sommerlich sehr, sehr hoch, doch die Armee, die israelische, untersagt es, den Palästinensern schwimmen zu gehen. Bettina Meyer.
Es ist nicht das erste Mal, dass die israelische Armee die Menschen im Gazastreifen davon abhalten will, ins Meer zu gehen. Am Wochenende sprach das Militär erneut ein Schwimmverbot aus, warnte die Menschen in Gaza davor, im Mittelmeer zu baden. Auf X warnte ein Militärsprecher die Bevölkerung auf Arabisch. Es gelten strenge Sicherheitsbedingungen vor der Küste von Gaza. Ins Wasser zu gehen ist verboten. Dieser Aufruf gilt für Fischer, Schwimmer und Taucher. Gehen Sie nicht ins Meer entlang des gesamten Gazastreifens. Das gefährdet Leben, hieß es auf X. Warum die Armee genau jetzt das Verbot erneuert, ist nicht bekannt. In Gaza steht eine Hitzewelle bevor. Zuerst hatte die Armee ähnliche Verbote bereits am 7. Oktober 2023 verhängt. Gegen Badende sei die Armee aber bislang kaum vorgegangen, wohl aber gegen Fischer, heißt es in den israelischen Medien. Die Vereinten Nationen geben an, dass mehr als 200 Fischer seit Kriegsbeginn getötet wurden. Für die vielen Binnenflüchtlinge in Gaza ist das Meer die letzte Zuflucht zum Baden, Waschen und Abkühlen. Hilfsorganisationen warnen neben einer Hungersnot nun auch vor Hitzeschlägen und Austrocknung. Weil fast alle Entsalzungsanlagen in Gaza nicht mehr funktionieren, sei Wasser im Küstenstreifen größtenteils nicht mehr trinkbar.
Bettina Meyer über ein Schwimmverbot im Gazastreifen. Die US-Führung lässt jeden Tag Migranten in den Vereinigten Staaten festnehmen und deportieren und setzt offenkundig auch darauf, dass diese Methoden Angst verbreiten. Zum Beispiel auch die Methode, Menschen in Länder zu deportieren, deren Staatsbürger sie gar nicht sind. Donald Trump, der US-Präsident, hätte nun gern eine Abmachung mit Nigeria, um Menschen auch dorthin abzuschieben. Nigeria allerdings will sich widersetzen, berichtet Julia Lin.
US-Präsident Donald Trump macht afrikanischen Staaten Druck. Sie sollen Einwanderer aufnehmen, die die USA abschieben wollen. Jetzt hat Nigerias Außenminister Yusuf Tuggar angekündigt, dass sich das bevölkerungsreichste Land Afrikas dem Druck nicht beugen werde. Um es mit den Worten der berühmten Rap-Gruppe Public Enemy auszudrücken, Sie erinnern sich sicher an eine Zeile von Flavor Flav, einem Mitglied der Gruppe. Der sagte, Flavor Flav hat seine eigenen Probleme. Ich kann nichts für dich tun, Mann. Nigeria habe genug eigene Probleme und könnte keine Migranten aufnehmen, die teils direkt aus dem Gefängnis kämen. Außerdem lebten in Nigeria bereits mehr als 230 Millionen Menschen, betonte Außenminister Tuggar. Seine Äußerungen folgen auf Drohungen aus Washington, Visa einzuschränken und Zölle für Länder zu erhöhen, die die Abschiebepolitik der USA nicht unterstützen. Dabei geht es um zusätzliche Zölle in Höhe von 10% für Länder, die mit der BRICS-Allianz rund um Russland und China zusammenarbeiten. Nigeria ist zwar kein vollwertiges BRICS-Mitglied, aber seit Januar Partnerland. Laut Nigerias Außenminister diskutiere man nun mit den USA. Nigeria verfüge über Rohstoffe wie seltene Erden, die amerikanische Tech-Unternehmen benötigten. In der vergangenen Woche fand ein Treffen zwischen 5 afrikanischen Staatschefs und US-Präsident Trump statt, ohne Nigeria. Dort soll es laut internen Dokumenten, aus denen das Wall Street Journal zitiert, auch um die Aufnahme von abgeschobenen Migranten aus den USA gegangen sein. In seiner Eröffnungsrede spielte Trump bereits darauf an. Ich hoffe, dass wir die hohe Zahl der Menschen, die ihre Visafristen überschreiten, senken und auch bei den Drittstaatenabkommen Fortschritte erzielen können. Nigeria ist nicht das einzige Land, das sich gegen Druck aus den USA wehrt. Guinea-Bissaus Präsident Umaro Sissoko Embalo, der an dem Treffen teilgenommen hatte, sagte danach: Wenn es unsere Bürger sind, die illegal in den USA sind, nehmen wir sie natürlich wieder auf. Aber wenn es nicht unsere Bürger sind, warum sollten wir sie aufnehmen? Das akzeptieren wir nicht. Bei anderen Ländern greift Trump schon durch. Anfang des Jahres hatten die USA alle Visa für Menschen aus dem Südsudan widerrufen, weil das Land sich weigerte, Abgeschobene aufzunehmen. Anfang Juli schoben die USA dann 8 Menschen in den Südsudan ab. Nur einer von ihnen stammte auch von dort.
Julia Lin über Nigerias Widerstand gegen US-Abschiebepläne. 136 Tote in Rheinland-Pfalz, 49 Tote in Nordrhein-Westfalen. Das waren die Folgen unter anderem der Flutkatastrophe vor 4 Jahren, die besonders schwer das Ahrtal in Rheinland-Pfalz verwüstete. Die Narben, die bleiben bis heute. Längst nicht alles ist wieder aufgebaut, längst nicht alles ist geheilt. Christian Giese-Kessler berichtet.
Ein Dorffest vor knapp einem Monat in Dernau, einem kleinen Weinort an der Ahr. Aber hier wird kein neuer Weinjahrgang gefeiert oder ein Schützenfest oder ein Feuerwehrfest, sondern hier wird eine Brücke gefeiert. Und zwar die erste fertig wiederhergestellte Autobrücke des Ahrtals. Volle 4 Jahre nach der Zerstörung. Eine lange Wartezeit, das weiß auch Landrätin Cornelia Weigand.
Ich wohne hier auch mitten im Tal. Wir sind froh um alles, was wir schaffen. Und deswegen ist dieser Meilenstein so schön. Der verbindet die 2 Orte. Er verbindet aber eben auch die Menschen, die hier leben, und macht den nächsten Schritt in die Zukunft.
Auf der anderen Seite der Brücke steht die Vinothek der Daganova Winzergenossenschaft. Es ist die größte Genossenschaft im Ahrtal. Die Vinothek ist schick und modern und ebenfalls gerade erst frisch wiedereröffnet, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr, Dominik Gieler.
Ist mit der größte Arbeitgeber in der Verbandsgemeinde Altenahr. Deswegen freuen wir uns über diesen bedeutenden Schritt wieder in die Normalität. Wenn es der Daganova oder einer Winzergenossenschaft schlecht geht, dann sagt man, geht es den Leuten schlecht, weil viele natürlich auch davon abhängig sind. Und es freut mich sehr, dass das so gut geglückt ist.
Bezahlt wird das meiste vom Wiederaufbaufonds, den Bund und Länder aufgelegt haben. 30 Milliarden Euro sind drin. 5 Milliarden Euro wurden bislang insgesamt von Rheinland-Pfalz und NRW abgerufen. Über 3 Milliarden davon sind bereits in die Infrastruktur im Ahrtal geflossen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling ist auch auf der Brückeneröffnungsfeier in Dernau und hat wie fast immer einen Scheck dabei.
Es gibt in ganz Deutschland keine so großen zusammenhängenden Baumaßnahmen, die in einem solchen engen Zeitraum bewegt werden. Dass das für die Menschen trotzdem noch mit Ungeduld verbunden bleibt, das kann ich sehr gut verstehen, wenn man hier wohnt und auf die Infrastruktur wartet. Aber gemessen an dem, was man sonst in Deutschland an Zeit braucht, geht es hier verdammt schnell voran.
Bei vielen Einzelprojekten geht es voran, besonders bei Prestigeobjekten wie dieser Brücke in Dernau, dem Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr oder der Altstadt von Ahrweiler. Abseits davon gibt es aber auch viel Frust. Projekte verschieben sich, müssen umgeplant oder im schlimmsten Fall ganz abgebrochen werden, sagt der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orten.
Wir leiden darunter, dass wir mit den gleichen Gesetzen traktiert werden, die für alle gelten. Und das ist bei dem Wiederaufbau eines Katastrophengebiets schlicht nicht möglich. Solche Prozesse, die wirklich mürbe machen, weil sie in Verwaltungsstuben enden, die müssen weg.
Viel Frust findet sich auch bei vielen Privatprojekten, also beim Wiederaufbau der eigenen 4 Wände in den immer noch zerstörten Winkeln des Ahrtals, wie zum Beispiel in Altenburg, ein Stückchen die Ahr hinauf. Theoretisch zahlt die Investitions- und Strukturbank diesen Wiederaufbau der Privathäuser, in vielen Fällen aber leider wirklich nur theoretisch, weiß die Anwohnerin Gabi Schüller.
Das ewige Warten ergibt sich ja aus der Tatsache, dass die Sachbearbeiter sich mit unseren Anträgen beschäftigen. Aber es ist jedes Mal ein anderer Sachbearbeiter. Also das ist keine Undankbarkeit, aber es ist einfach, man hat dann auf einmal ein Haus da stehen, ist aber gesundheitlich ein Wrack.
So warten immer noch viele Bewohnerinnen und Bewohner des Ahrtals auf ihr Geld, um selbst endlich wieder aufzubauen.
Christian Giese-Kessler über das Ahrtal 4 Jahre nach der Flut. Die Ukraine will den Angriff Russlands überleben, nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich. Der Präsident des Landes wechselt jetzt den Regierungschef des Landes aus in Kiew und wechselt eine Regierungschefin ein. Florian Kellermann berichtet.
Julia Sviridenko war an allen Regierungen unter Präsident Volodymyr Zelensky beteiligt. Zunächst als Vizeministerin für wirtschaftliche Entwicklung, Handel und Landwirtschaft. Seit inzwischen 4 Jahren ist sie Wirtschaftsministerin. Die wirtschaftspolitische Kompetenz ist nach Aussagen von Zelensky der Hauptgrund dafür, dass er ihr den Posten der Premierministerin anbot. Dabei gehe es auch um die Absicht, die Rüstungsproduktion im Land weiter anzukurbeln, so Zelensky im Online-Dienst Telegram. Über einen Wechsel an der Regierungsspitze hatten ukrainische Medien seit einigen Wochen spekuliert. Der noch amtierende Premierminister Denis Schmyhal ist seit über 5 Jahren im Amt. Beobachter in Kiew unterstreichen, dass er ohne größere Skandale regiert, dabei aber kaum politisches Profil entwickelt habe. Einige Beobachter rechnen mit einem weitergehenden Regierungsumbau. Medienberichten, Verteidigungsminister Rustem Umerov solle neuer Botschafter der Ukraine in den USA werden. Schmyhal könnte dann Umerovs Nachfolger werden.
Florian Kellermann aus der ukrainischen Hauptstadt. Kiew und viele andere ukrainische Städte werden jede Nacht von Russlands Angriffen überzogen, mit hunderten Drohnen, mit etlichen Raketen. Bei Einschlägen in Wohnhäusern sterben jede Nacht Zivilisten. Die Ukraine bittet seit Monaten um Abwehrsysteme. Die könnten nun geliefert werden. Donald Trump hat sich entsprechend geäußert. Eine Pressekonferenz hat stattgefunden vor etwa einer Stunde im Weißen Haus. Doris Simon ist zugeschaltet aus Washington. Doris, welche Lieferungen hat Donald Trump angekündigt? In welcher Zeit und wer soll sie bezahlen?
Es geht seinen Worten zufolge um umfassende Lieferungen, Patriot-Luftabwehrsysteme, um Raketen und Munition. Vor allem die Patriots hat die Ukraine dringend gefordert, schon lange, um ihre Städte vor russischen Luftangriffen zu schützen. Trump sagte, ein vollständiges Paket mit den Abschussvorrichtungen, ja, und wie schnell? Einige würden sehr bald geliefert, innerhalb weniger Tage. Wie soll es laufen? Länder, die in der NATO angehören, in Europa, die schon Patriots haben, wie zum Beispiel die Deutschen, aber auch Norwegen, die würden ihre Systeme den Ukrainern schicken und dann würden ihre eigenen Lücken aufgefüllt durch amerikanische Lieferungen und für Trump besonders wichtig, hergestellt in Amerika, aber bezahlt von den Europäern. Hören wir mal kurz rein.
We have one country that has 17 Patriots getting ready to be shipped. They're not going to need them for them. So we're going to work a deal where the 17 will go, or a big portion of the 17 will go to the war site.
Ja, er nannte die Zahl 17, da wäre ich vorsichtig. Er selber schränkte sich sofort wieder ein. Vielleicht würden auch nicht 17 aus diesem einen Land geschickt, sondern nur einige. Aber es seien doch eine ganze Menge und es würde sofort passieren. Um das ganze Thema wird es auch gehen beim Besuch von Bundesverteidigungsminister Pistorius, um diese Zeit jetzt bei US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, wie da genau die Modalitäten aussehen des Austausches.
Ist aus dem Verlauf der Pressekonferenz abzuleiten, dass Donald Trumps Ungeduld mit Wladimir Putin wächst?
Ja, absolut. Ich meine, Donald Trump hatte ja gesagt, er kann das wörtlich am ersten Tag lösen, das Problem Ukraine-Russland. Also sehr schnell. Und seit einer Woche hat sich der Ton hörbar verändert. Er sei verärgert, er sei enttäuscht von seinem Freund Wladimir. Und jetzt ändert es sich auch in der Sache. Und heute hat er das nochmal so gesagt wie zuletzt. Er meinte wörtlich, wir hatten wahrscheinlich schon 4-mal so etwas wie ein Deal, ein Abkommen. Und dann kam es doch nicht dazu, weil in der Nacht wieder Bomben abgeworfen. Und dann sagt man sich, wir machen keine Deals.
Donald Trump droht Russland mit Sanktionen, neuen Sanktionen, weiteren Sanktionen und nicht nur Russland. Worum geht es da genau?
Ja, technisch sind es wohl Zölle. Jedenfalls so hat der Präsident es genannt. 100% Zölle gegen Einmal Russland, wenn es innerhalb von 50 Tagen keine Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Russland und der Ukraine gibt. Das würde Russland wahrscheinlich jetzt nicht so wehtun, weil so viel Handel gibt es da jetzt nicht mit den USA. Aber Trump hat auch von Zöllen gegen Drittstaaten gesprochen. Also Länder, die Russland immer noch Öl, Gas oder Rohstoffe wie Uran abnehmen. 100% für deren Exporte in die USA. Das heißt, wenn die in die USA liefern wollen, würden sie, weil sie den Russen immer noch ihre Sachen abnehmen, mit 100% belegt, wenn es in 50 Tagen keinen Waffenstillstand gibt. Das ist eine Idee aus einer Sanktionsgesetzgebung, die schon lange im US-Senat liegt.
Dankeschön, Doris Simon. Bei diesen letzten Sätzen lässt sich denken, dass diese Ankündigungen womöglich auch in Peking genau verfolgt werden. Ein Handelspartner, ein wichtiger Handelspartner von Russland. Das waren die Informationen am Abend mit Thilko Gries. Danke fürs Zuhören. Bis bald.